Tapasa. Durch Enthaltung. Vidyaya. Durch Bildung. Prakva. Verbrannt. Kashaya. Alle unreinen Dinge. Niyamai. Durch regulierende Prinzipien. Yamai. Durch Selbstbeherrschung. Yuyuji. Errichtete. Brahmani. In spiritueller Erkenntnis. Atmanam. Sein Selbst. Vidita. Völlig beherrscht. Aksha. Sinne. Anila. Leben. Ashayaha. Bewusstsein. Übersetzung. Indem König Malayadvaja Verehrung darbrachte, Enthaltung auf sich nahm und die regulierenden Prinzipien befolgte, bezwang er seine Sinne, sein Leben und sein Bewusstsein. So richtete er alles auf den Mittelpunkt des höchsten Brahman, nämlich Krishna. Erläuterung. Immer wenn das Wort Brahman erscheint, glauben die Unpersönlichkeitsanhänger, damit sei die unpersönliche Ausstrahlung des Brahmajyoti gemeint. Parabrahman, das höchste Brahman, ist jedoch im Grunde Krishna oder Vasudeva. Wie es in der Bhagavad Gita heißt, Vasudeva Sarvam Iti. Vasudeva ist als das unpersönliche Brahman überall verbreitet. Man kann seinen Geist nicht auf ein unpersönliches Etwas richten. Die Bhagavad Gita 12.5 sagt daher, Klesho dikataraste sham avyakta sakta chetasam. Für diejenigen, deren Gemüter am unmanifestierten, unpersönlichen Aspekt des Höchsten haften, ist Fortschritt sehr mühselig. Wenn es daher hier heißt, dass König Malayadvaja seinen Geist auf das Brahman richtete, bedeutet Brahman die höchste Persönlichkeit Gottes, Vasudeva. Tapasa vidyaya pakva kashayo niyamer jamaya yuyuche brahman yatmanam vijitakshanilashaya. Übersetzung. Indem König Malayadvaja Verehrung darbrachte, Enthaltung auf sich nahm und die regulierenden Prinzipien befolgte, bezwang er seine Sinne, sein Leben und sein Bewusstsein. So richtete er alles auf den Mittelpunkt des höchsten Brahman. Das Srimad Bhagavatam enthält immer wieder Beispiele von großen Persönlichkeiten, die es schafften, in diesem Leben ihre Sinne und ihr Leben völlig unter Kontrolle zu bringen, indem sie es auf Sri Krishna richteten. Diese Beispiele im Bhagavatam sind dafür gemacht, dass wir Beispiele haben, denen wir folgen können. Jeder Mensch möchte unbewusst oder bewusst in diesem Leben etwas erreichen, was ihn auf der Bühne des Kosmoses in eine ganz besondere, edifizierte Rolle hinein begibt. Erst dann, wenn ein Mensch das Gefühl hat, dass er in seinem Leben etwas erlangt, was es wert ist, wenn er ein Ziel hat, fangen sein Leben an, Sinn für ihn zu gewinnen. In dem Augenblick jedoch, wo das Ziel nicht mehr vor Augen da ist und man ziellos herumgeht, erscheint das Leben sinnlos und man schafft es nicht, das Beste aus sich herauszuholen. Vielmehr das Beste, nämlich unsere Entschlossenheit und unsere Begeisterung, scheint begraben zu sein unter einer dicken Kruste von Tamagun oder der Erscheinungsweise der Unwissenheit. Eines der wichtigsten Naturen des Menschen oder Eigenarten des Menschen ist es der Kampf um etwas, was er erlangen möchte. Ich möchte einen kleinen Teil meiner Vorlesung auf dieses psychologische Moment verwenden, aus zweierlei Gründen. Also ich möchte es sehr, dass meine Zuhörer das auch deutlich verstehen. Mir geht es heute Morgen hierum, den wichtigsten Drang oder die Treibkraft, wollen wir mal sagen, nicht den Trieb. Es wird deutlich vom Sinnlichen unterschieden, was hier gemacht wird. Die deutliche, die wichtigste Treibkraft im Leben eines Menschen und dann im Leben eines Devotees aufzuzeigen, um zu versuchen, darauf hinzuweisen, wie wir uns diese Treibkraft zu eigen machen können in unserem eigenen spirituellen Leben und auf der Suche nach unserer eigenen Vollendung im Krishna-Bewusstsein. Es gab vor einiger Zeit, es ist hier ein Nobelpreisträger, der auf eine Idee kam, die der Philosophie des Bhagavatams entliehen ist. Er sprach nämlich von der wichtigsten Treibkraft im Menschen als das, was ihm dazu verhilft, etwas Besonderes in seinem Leben darzustellen. Ob bewusst oder unbewusst analysierte er, diese Treibkraft ist immer da. Ich möchte euch ein Zitat vorlesen. Manchmal verbergen wir diese Kraft, weil wir uns nicht wagen, an die Öffentlichkeit zu treten, und halten sie privat, indem wir einfach nur Nummern ansammeln in einem Bankkonto, also Geld verdienen und Freude ziehen, dass sich das anhäuft. So wollen wir uns privat zeigen, dass wir etwas wert sind. Oder wir bauen uns ein besseres Zuhause, fahren ein größeres Auto, haben besser erzogene Kinder. Doch unter diesem Bemühen quält sich und arbeitet das Jucken danach, etwas Besonderes darzustellen. Ganz gleich, ob wir nun unser Unterfangen verstecken und indirekt zum Ausdruck bringen oder direkt. So, lasst uns zum Beispiel die illusionäre Liebesbeziehung analysieren. Ich meine damit die materialistische Sommerbeziehung. Menschen in dieser Welt und zum Teil auch Ashrambewohner in dieser Welt ziehen große Freude daran, sich in der Fantasie irgendwelche Schlösser zu bauen. Man strebt nach der Gunst eines Mitglieds des anderen Geschlechtes, ob männlich oder weiblich, eben. Und man zieht eine eigentümliche Freude darin, vom anderen begehrt zu werden, beziehungsweise wenn der andere einen nicht begehrt, ist das gleich der Untergang im Sumpf des Leides. Gerade diese Beziehung lebt davon, dass man sich mental unglaublich was einbildet und andere Person da zu Schachbrettern auf diesem seltsamen Beziehungsschachbrett macht und ständig darüber nachsinnt, was der andere oder die andere wohl denkt. Man kämpft unglaublich arrangiert um die Gunst, entweder for real oder for play, nur im Spiel oder in der Wirklichkeit zu erlangen. Und dann sind wie trügerisch man ja ist. Wenn man dann die andere Person erlangt hat, endlich sitzt man in der Kirche oder im Opferfeuer, dann beginnt schon nach ein oder zwei Jahren sehr oft eine Langeweile, ein Nicht-Miteinander-Auskommen, weil die ganze Beziehung auf materiellen Grundsätzen angefangen wurde. Ich sage das warnungshalber, weil wir ja in einer Bewegung sind, die schon viele Schiffbrüche erlebt hat. Das ist ein gutes Beispiel für eine, wie Maya das Bemühen der individuellen Seele nach einem Sinn oder einem Ziel im Leben vereitelt. So ist es in jeder Hinsicht. Die bedingte Seele arbeitet ein ganzes Leben hin weg, um ein großes Haus zu haben oder ein großes Auto zu fahren. Und in dieser Arbeit fantasiert und fantasiert sie, wie schön es und wie gut es ihr dann gehen mag. Aber wenn sie dann schließlich das erlangt hat, ist es nach kurzer Zeit schon langweilig und durchgestanden. Wir haben gestern auf der Autobahn so eine unglückliche Seele gesehen. Sie hat, da war jemand, der hat ein Montü gefahren. Aber dieser Montü war nicht ein normaler Montü. Ihr kennt Montü wahrscheinlich als Ente. Ente ist ein Zitrön oder wie das heißt, diese nicht sehr formschön, aber Autos. So. Ist egal, manche finden die Form schön. So, er fuhr in einer Form unschönen Ente da längs und hatte denn, damit jeder guckt, nochmal eine halbe Ente, also ein halbes Auto, hinten dran gebastelt. Also fabrikmäßig war das dran und es war dann so wie so ein Anhänger fuhr das. Könnt ihr euch das verstehen? So eine Ente sieht ja so aus, war so in der Mitte durchgeschnitten und dann hat der hing die da so dran und der fuhr damit 95 Stundenkilometer und schaute also begierig, guck mich jetzt jemand an. Das ist typisch das materielle Leben. Guckt mich jetzt jemand an, habe ich Sinn, habe ich erreicht um das, was ich gekämpft habe. Nachdem man das ein bisschen getrieben hat, ist man schon vorbei, ist schon alles vorbei. Die bedingte Seele lässt sich völlig in Anspruch nehmen von der illusionierenden Energie auf dem Versuch, etwas Besonderes darzustellen. Letztendlich kommt der Drang, etwas Besonderes darstellen zu wollen, seinem Sinn eine besondere Note zu geben, nicht zufrieden sein mit dem, was man erreicht hat, daher, dass man als bedingte Seele Krishna verlassen hat und in der materiellen Welt, auf der kosmischen Bühne, sagen wir mal ruhig dazu, versuchen will, diese Rolle auszufüllen, selber Gott zu sein. Aber das wird niemals gelingen. Erst die Persönlichkeit, die aufgibt zu wünschen, die Gita spricht davon, wer den Drang der Wünsche, die fortwährend ins Bewusstsein reinkommen, tolle, wie die Flüsse im Meer, das stets unbewegt bleibt, wer in solcher Weise unbewegt bleibt vor dem Kommen der Wünsche, er kann Frieden erlangen, nicht derjenige, der bemüht ist, diese Wünsche zu erfüllen. Die bedingte Seele nun lebt unter diesem schrecklichen Eindruck, etwas tun zu müssen, was von vornherein zum Scheitern verurteilt ist, nämlich durch das Erlangen eines materiellen Zieles, dem es, der sich Sinn ergibt, erfolgreich zu werden im Leben. Ein ganzes Leben läuft man sehr oft zu einer Luftspiegelung nach. Manchmal erlangt man sie, manchmal auch nicht. Und immer bleibt man frustriert und letztendlich traurig. Die höchste Beziehung, die wir erlangen können, auf diesem Drang nach, oder dieser Suche nach unserem Ziel, ist, dass wir bescheidene Diener Krishnas werden. Das ist das Ausmaß unserer Besonderheit, die wir in diesem Leben erlangen können. Denn, das ist jetzt ein wichtiger Punkt, das ist unsere veranlagungsmäßige natürliche Beziehung. Das ist die Realität. Das ist, womit wir erfahren müssen. In dem Srimad Bhagavatam gibt es im 9. Kanto ein Shloka, aus dem deutlich hervorgeht, wie, was das höchste Ziel der Seele sein, also ist. Sadhavo Hridayang Mayam Sadhunam Hridayam Tvaham Mat Anyate Najanati Naham Tepyo Managapi. Krishna sagt hier, die Sadhus sind in meinem Herzen und ich bin im Herzen der Sadhus. Tatsächlich kenne ich nichts anderes als die Sadhus, als die Devotees, und auch die Devotees kennen nichts anderes als mich. Jemand, der diese Stufe, für diese Stufe zu kämpfen, lohnt es sich. Doch bevor wir diese Stufe erlangen können, müssen wir, wie gesagt, einen Kampf machen. Denn wir sind in der materiellen Welt mit einer Psychologie ausgestattet, die von Grund her gegen die Erlangung des ewigen Krishna-Bewusstseins arbeitet. Diese Psychologie ist so, dass wir uns selber als Genießer und Kontrollierer denken. Wir wollen auch auf der Suche nach einem Ziel, für das wir kämpfen, im Mittelpunkt sein. Unsere eigenen Interessen sind es, die wir verfolgen. Doch hier kommt die Überraschung, bedingte Seelen. Dies sind nicht die eigenen Interessen, sondern sind lediglich Eindrücke, die durch den Kontakt mit der materiellen Natur entstanden sind. Es gibt grundsätzlich drei Charaktertypen in der materiellen Welt, die sich dann vermehren und multiplizieren in unglaublich vielen Mischungsverhältnissen. Und all diese Charaktere, die Psychologie der bedingten Seelen ausmacht, sind kontrolliert durch die drei Erscheinungsweisen der materiellen Natur: Leidenschaft, Unwissenheit und Tugend. Der leidenschaftliche Mensch kann als der ewiglich aktive Mensch bezeichnet werden, der ständig glaubt, indem er dies macht oder das aufbaut, glücklich zu werden. Der unwissende Mensch ist der hilflose Mensch, der immer einfach niedergeschlagen da ist und nichts aus seinem Leben macht. Und der tugendhafte Mensch ist der glückliche Mensch, dem es einfach immer gut geht. So, diese drei Typen, hilflos, aktiv und glücklich, vermischen sich ständig und bilden dann die verschiedenen Schattierungen des materiellen Lebens und auch die verschiedenen Lebensformen. Die verschiedenen Lebensformen, die es gibt, sind geboren worden aus unterschiedlichen Mischungsverhältnissen der drei Erscheinungsweisen, damit sie den verschiedenen Mentalitäten, die sich ergeben im falschen Ego der bedingten Seele. Die Möglichkeit zur Auslebung und zur Erfahrung geben. Wusstet ihr das schon? Die drei Erscheinungsweisen spielen hinein in unsere falsche Identität, das falsche Ego. Ziehen uns und zerren uns und bewegen uns im materiellen Dasein und bilden auch die entsprechenden Lebensformen, in denen wir uns dann aufhalten, um diese verschiedenen Eindrücke zu erfüllen. So ein jemand, der den Weg zurück nach Hause, zurück aus dieser unnatürlichen Natur herausnehmen will, muss bereit sein, sich zu bemühen. Er muss das höchste Ziel vor Augen haben und muss alles dran setzen, um dieses Ziel direkt und auch indirekt zu erlangen in seinem Leben. Und wir suchen nach jemandem, der als erstes Vertrauen entwickelt. Vertrauen in Sri Krishna. Das ist nicht so einfach. Wir haben nur Vertrauen entwickelt in das, was wir sehen können mit unseren materiellen Augen. Vertrauen in Krishna zu entwickeln, ist etwas, wo wir über unsere Sehnerven hinaus sehen müssen. Krishna erscheint in dieser materiellen Welt zu diesem Zwecke in verschiedenen Formen. Er erscheint zunächst einmal als Chaturvyuha. Vyuha, das sind die Vasudev, Pradyumna, Aniruddha und Sankarshan in der spirituellen Welt, die sich von dort in die materielle Welt reflektieren, als die verschiedenen Vishnus. Karana Dakashari Vishnu, Chiro Dakashari Vishnu, Gabo Dakashari Vishnu, Chiro Dakashari Vishnu. Und diese Vishnus kontrollieren die Psyche der bedingten Lebewesen. Zum Beispiel, um einen reinen Geist zu haben, frei von materiellen Wünschen, muss man Aniruddha verehren. Aniruddha ist eines der Namen dieses Chaturvyuhas. Man muss, um Freiheit vom falschen Ego zu erlangen, Sankarshan verehren, der Balaram ist. Und so kann man also durch das kann man die verschiedenen Erscheinungen Krishnas in dieser Welt nutzen. Krishna erscheint auch als Avatar, um uns verschiedene Lehren zu geben. Zum Beispiel als Rama-Avatar. Eines der Lehren ist, dass man niemals glücklich werden kann, indem man all seine Energie in die Beziehung zu einer Frau setzt. Ihr wisst, in dem Spiel zwischen Lila und Sita gab es eine sehr tragische Dimension, die letztendlich darin führte, dass Sita einfach Rama, dass Sita in die spirituelle Welt zurückging, indem sie im Erdboden versank. Es hat einen bestimmten Sinn, diese Lilas. Die sind zur Unterweisung der bedingten Seelen gemeint, die ewiglich Schattenillusionen nachjagen. Dann gibt es Nishina Avatar, der seinen Devoti beschützt, Prahlad Maharaj. So erscheint Krishna also zu guter Letzt sogar als Chaitanya Mahaprabhu, um den Vorgang zu lernen. Und dann, falls wir immer noch nicht an ihn glauben wollen, falls wir immer noch nicht das hinter die Sehnerven sehen können, falls wir immer noch nicht durch Wissen sehen können, falls wir immer noch nicht durch Lilas sehen können, erscheint Krishna dann direkt vor uns. Wie macht er das? Das Prasada sagt gleich Bhagavadama. Nein? Pedivom, Silu Bhagavadama. Nicht umsonst hast du eine Brahmanschnur. Man nennt es Acha-Vigraha, oder die Deity-Form. So erscheint dann Krishna, um uns Vertrauen zu geben. Wenn wir für die Deities kommen, wenn wir für die Deities Service machen, dann machen wir für Krishna Service. Und wir werden vom Krishna Reich entlohnt werden, wenn es uns gelingt, Vertrauen zu entwickeln. Denjenigen, den wir also suchen, unter den bedingten Seelen, den aufstrebenden Transzendentalisten, hat diese Eigenschaft, hat Vertrauen gefunden. Er muss dann weiterhin die entscheidende Eigenschaft der Entschlossenheit aufbringen. Er muss tolerant werden. Denn er kann nicht erwarten, gleich nach der nächsten Nacht schon Erfolg zu sehen. Er muss durch mehrere Nächte hindurch, wo er getestet und geprüft wird auf seinem Wege. Wir rufen aus nach jemandem, der enthusiastisch ist, sich nicht entmutigen lässt, der ausdauernd ist in seinen Bemühungen. Und der geduldig ist. Das sind alles sehr, sehr hohe Eigenschaften. Denn diese, versteht, diese Eigenschaften sind nicht mehr in den Sinn geboren. Sie werden nicht mehr aus dem falschen Ego geboren. Sie werden nicht mehr sozusagen im Tätigkeitsfeld der bedingten Seele, in unserer falschen Psyche geboren. Sondern sie werden nur dann zum Vorschein kommen, wenn wir den geläuterten Geist in Krishnas Dienst stellen und unseren Service da reinsetzen. Es gibt einen Philosophen, mit dem ich diese Betrachtung dann gleich abstellen möchte, Søren Kierkegaard, der hat, das ist ein Existenzialist und hat ein Buch mit einem unglaublich morbiden Titel, Furcht und Zittern. Also ich will mich morbid nämlich zurück erinnern. Das ist ein sehr komischer Titel. Etwas geschrieben. Er sagt, was auch für uns von Bedeutung ist, solch eine Persönlichkeit, nach der man sucht, die den transzendentalen Weg ist indeed sehr, sehr selten. Man kann jedoch jemand werden, indem man einfach die Lotusfüße von jemandem ergreift oder den Pfad eines folgt, der diesen Weg geht oder gegangen ist. Das ist in unserer Vaishnava-Philosophie natürlich schon lange erkannt. Man muss, um den Weg aus der materiellen Welt zu finden und um den Kampf gegen das niedrige Selbst anzutreten, unbedingt Zuflucht finden unter den Lotusfüßen eines spirituellen Meisters. Mahajana Jena Gata Sapanta, den Pfad müssen wir folgen, den die großen Seelen gefolgt haben. Im Srimad Bhagavatam wird dieser Weg als der Weg Garudas beschrieben. Garuda kann sehr, sehr hoch fliegen und sehr kräftig fliegen. Gewöhnliche Helden dieser materiellen Welt jedoch, die ein hohes Ziel erreichten, werden nur mit armseligen Fliegen verglichen, die sich so in der 10 Meter Grenze herumtummeln oder vielleicht kommen sie 20 Meter hoch und dann geht es gleich wieder zum Kot runter, wenn er entsprechend riecht. Die bedingte Seele auf ihrer Suche nach einem Ziel, nach etwas Besonderem, sollte den Weg Garudas folgen. Dazu müssen aber erst Schwingen wachsen. Alleine sind wir zu schwach, ohne diese Schwingen zu haben. Diese Schwingen werden uns gegeben, wenn wir unseren Spiritual Meister verehren und ihm folgen und wenn wir den Pfad, wie er gegeben wird, ausführt, auf der Grundlage von Wissen und Loslösung von dieser Welt. Wer nicht Wissen und Loslösung als Grundlage wählt, wird immer den Weg der Fliege nehmen müssen, weil sein Geist sich angezogen fühlt zu materiellen Dingen. Das wird im Bhagavatam wie feucht ausgedrückt. Yasyasti Bhakti Bhagavat Yakinchana. Nämlich, Jemand, der ein Devotee ist, entwickelt von selbst alle guten Eigenschaften der Halbgötter. Wer aber kein Devotee ist, wird immer auf der mentalen Ebene sein, der Flugpfad der Fliege, und sich zu materiellen Dingen angezogen fühlen und zu einem materiellen Leben angezogen fühlen. So, das bringt uns zu einem wichtigen Punkt, nämlich dem Punkt der Ermächtigung. Wir sprachen eben, dass wir, um den spirituellen Pfad zu gehen, Schwingen brauchen. Die Fliege muss zum Adler werden. Krishna ist bereit, einen Devotee, der sich ihm hingibt, zu ermächtigen, diesen Weg zu folgen. Nun, wir finden in dieser Welt viele Personen, die sehr ermächtigt sind, die eine bestimmte Macht haben und Kraft haben, zum Beispiel Popstars, die können Menschenmengen zum Jubilieren bringen, oder Politiker, denen Hunderttausende folgen, Mao Zedong zum Beispiel, der eine unglaubliche Leistung in der Weltgeschichte vollbrachte und so weiter. Doch diese Führer haben ihre Macht nur als Geschenke ihres Karmas, ihres vorangegangenen Tuns. Wenn wir den spirituellen Pfad beschreiten wollen, müssen wir eben diese Grenzen des Karmas hinter uns lassen. Versteht ihr? Weil wir die Sinne und den Geist kontrollieren müssen durch eine höhere Instanz. Die materiellen ermächtigten Menschen, die folgen den Sinnen und dem Geist, sie entsprechend ihres Karmas, haben sie vielleicht sehr gute Sinne, sind sehr talentiert und ihr Geist, ihre Ideen sind genau richtig in der Weltgeschichte. Aber wir als Devotees müssen den Sinne und den Geist kontrollieren und einen anderen Pfad beschreiten. Schaut euch beispielsweise einmal die Beatles an. Die kamen nicht zum Erfolg durch Selbstkontrolle und durch Gedankenkontrolle. Die haben einfach getrunken und gehurt und kamen dann entsprechend ihres Karmas in der Weltgeschichte dazu, Milliarden Umsätze durch einfache She Loves You Yeah Yeah Hitsongs zu machen. Das ist eine karmische Frage. Wovon wir aber sprechen, wir sprechen von einem Pfad, der die Grenzen des Karmas hinter sich lässt. Wir müssen einen anderen Weg finden. Der Devoti, der also ermächtigt wird, ist auch in seiner Ermächtigung völlig anders als eine bedingte Seele. Die bedingte Seele versucht immer, wenn sie ein bisschen Kraft hat, andere zu dominieren. Der Gottgeweihte jedoch dominiert nicht, sondern er dient anderen. Das ist ein großer Unterschied, wenn wir von Ermächtigung sprechen. Seine Kraft liegt nämlich auf einer gänzlich anderen Ebene. Letztendlich versteht ein ernsthafter Gottgeweihter, dass er alleine hilflos ist und deswegen von Krishna einfach genommen werden muss. Lord Chaitanya drückte das in seinem Gebet aus: Ajenanda Tanuya Kinkarang Patitang Maam Vishame Bhavan Budo. Oh, mein lieber Herr, irgendwie bin ich in diesen Ozean von Geburt und Tod gefallen. Deswegen, ich möchte dich bitten, mich hier rauszunehmen und als ein Staubpartikelchen unter deinen Lotusfüßen zu fixieren. Lord Chaitanya spricht in diesem Gebet eigentlich die wichtigste Haltung aus, die ein Devotee, der den Pfad Garudas begehen möchte, haben möchte, muss. Er muss ständig in der Haltung des Gebetes sein. Mein lieber Herr, ich habe dich irgendwie verlassen, bitte akzeptiere mich. Wir sollten einfach, wenn wir zu der Stufe kommen, wo wir, wo dieser Wunsch, bitte akzeptiere mich, so intensiv wird, dass wir mit unserer ganzen Existenz sogar danach weinen. Also da sind, ist unsere ganze Emotion drin, da sind wir ganz da. Wenn jemand wirklich heult, dann ist er wirklich authentisch in dem Augenblick. Es sei denn, es gibt ja auch diese Filmtränen, aber ich meine jetzt die richtigen. So muss man sich nach Krishna sehen, nur sonst, so kann man Fortschritte im Krishna-Bewusstsein machen. Versteht ihr? Es geht nicht um Dominieren, es geht nicht um eigene Kraft, es geht nicht um Karma, wenn wir dem Weg Garudas folgen, sondern es geht um spirituelle Ermächtigung und es geht um Barmherzigkeit, die wir haben, die wir erlangen müssen, nicht erlangen müssen. Manchmal fragen Menschen, die auf dem, die hören, sorry, die Kontakt mit den Devotees haben, inwiefern es angebracht ist, in einem spirituellen Bewegung von den Leiden zu sprechen, die sich im materiellen Dasein ergeben. Sollte man nicht eher sehen, dass alles eine Energie Gottes darstellt? Die Antwort hierauf ist, dass Lord Chaitanya in diesem Gebet ausdrückt, wie leidvoll das materielle Dasein ist. Ja, wir sollen uns Gedanken darüber machen, wie illusionär unser Dasein in der materiellen Welt ist. Wir sollen verstehen, wie diese materielle Welt ein Ozean ist, mit Krokodilen und Haifischen, die uns schlucken. Jetzt viele, wir sollten sehen, wie wir mit halb verschlungenen Beinen im Maul des Krokodils der Lust liegen. Wir sollten sehen, wie unser Bein abgerissen ist vom Haifisch des Zornes. Und wir sollten sehen, wie wir gebunden da liegen, gefesselt von Wünschen, die sehr schädlich sind für unser ewiges spirituelle Leben. Erst dann, wenn wir unsere Hilflosigkeit akzeptiert und gesehen haben, erst dann können wir praktisch um diese höhere Kraft beten, die uns Krishna gibt. Mahatmanas Tumangpata, Devim Prakritim Ashrita. Wer Zuflucht gesucht hat unter dem, fällt unter den Schutz von Krishna. Krishna erklärt auch, Daivishesha Gunamami, diese materielle Ozean, von dem wir eben sprechen, ist sehr schwierig, ja eigentlich unmöglich zu überwinden. Doch jemand, der sich mir hingegeben hat, er kann ihn sehr leicht hinter sich lassen. Nun, es gibt eine Möglichkeit, auch für uns, die wir merken, wie uns die Haifische des materiellen Daseins und die Krokodile des materiellen Daseins attackieren. Wir können nämlich die bestimmten Neigungen, die wir entwickeln, diese falschen und schädlichen Neigungen, die aus dem falschen Ego springen, welches unter dem Erscheinungsweise der unter den Erscheinungsweisen steht, wir können das in Krishnas Dienst stellen. Zum Beispiel Lust. Lust kann man einfach in Krishnas Dienst stellen, indem man sich ins hingebungsvolle Dienst stürzt. Ich will euch etwas ganz Privates sagen. Ich merke immer wieder, dass wenn man sich in den Kirtan hineinstürzt, man von allen Neigungen befreit werden kann, den materiellen Körper zu genießen. Das ist einfach, es funktioniert immer. Wenn man sich wirklich, man muss zuerst einmal, wenn man in den Kirtan geht, sich bewusst werden, was man macht. Das ist die erste Stufe. Recognition heißt das, Erkennung. Wenn wir irgendetwas berichtigen wollen in unserem Leben, müssen wir durch vier Stufen gehen, wenn wir am Ende die Korrektion erlangen wollen. Zuerst einmal müssen wir das Problem erkennen, dann müssen wir es bedauern. Jemand, der denkt, das ist nun mal da, ist okay. C'est la vie. Haben wir schließlich hier 1992, lass uns jetzt mal ein bisschen realistisch werden und nicht immer so viel Philosophie hören. Also erkennen, dann bedauern und dann kann man sich erst langsam Schritte unternehmen, die zur Berichtigung führen und schließlich kann man wiederhergestellt sein als ewige Diener Krishnas. Und so, wenn man in Kirtan geht, sollte man wissen, ich gehe jetzt hier, um meinen Herrn zu verehren, in der Gemeinschaft von Gottgeweihten. Es heißt, dass im Kali Yuga du hast vergessen, den Vorhang zu Ende zuzuziehen. Es heißt, dass im Kali Yuga dies der Vorgang ist, der am wirkungsvollsten ist. Das ist das Yuga Dharma. Das muss klappen. Wenn ich nicht im Kirtan transzendental eine hohe spirituelle Begeisterung empfinde, das ist nicht gut, das kann ich mir nicht erlauben. Das geht nicht. Versteht ihr? Hier ist Brito Prabhu ist ein sehr gutes Beispiel dafür. In Schloss Rettershof war Brito Prabhu und ich waren so ein Gesprächsteam, wir haben oft philosophiert. Und es gab da schwierige Zeiten, insbesondere nachdem die Dämonen uns da unglaubliche Schwierigkeiten, die sind ja mit Gewehren in den Tempel gekommen, das war also ein bisschen schwierig da alles, nicht? Und ich weiß auch immer, wenn Brito Prabhu da war im Tempel, also was immer war, wenn Kirtan war, egal wer chantete, ob es Bhakta Maus war oder wer auch immer, er stürzte sich da mit seiner vollen Kraft rein und hat richtig darum gekämpft, so lange drin zu bleiben, wie es eben war, der Kirtan. Das ist sehr wichtig. Versteht ihr nochmal, wir sprechen hier nicht von dem Pfad des Karmas, wir sprechen von einem anderen Weg, den Weg des Adlers. Jemand, der sich von seiner Bedingtheit lösen will, nur will, nicht mehr. Und den Weg zurück zu Krishna finden will. Man kann also hiervon sprechen, wie er seine verschiedenen Neigungen in Krishnas Dienst stellen. Gerade wenn Lust da ist, Kirtan treibt sie aus wie ein Brandeisen den Pickel. Das ist ja nicht genau die richtige Behandlung für ein Pickel. Was macht denn Brandeisen? Das ist ja aus einem anderen Zeitalter. Das wollen wir nicht nehmen. Ihr wisst, was ich ausdrücken will, im Mangelux eines besseren Beispiels. Wenn wir zornig sind, wenn wir von unkontrollierbaren Zorn sehr leicht übermäßig werden, richtet das nicht gegen Gottgeweihte. Richtet es gegen solche, die Gottgeweihten beneidigen. Aber nicht gegen die Person, sondern gegen die Maya. Denn gierig soll man, sagt Narottam Das Thakur, wenn man gierig ist, das ist nicht so einfach. Man kann das nicht einsetzen, indem man seine Anzahl an Dotis vergrößert. Oder seine Anzahl an B-Bags oder so. Gier kann man dann einsetzen, wenn man gierig wird, mehr zu hören über Krishna in der Gemeinschaft von Gottgeweihten. Wie kannst du mir das mal erklären? Wie sollte das funktionieren? Und dann schließlich, was macht Krishna eigentlich in der spirituellen Welt um diese Uhrzeit? Wir haben detaillierte Informationen. Selbst Illusion. So oft fällt man in Illusion im Dienst, in seinem Dasein. Selbst Illusion kann man beschäftigen. indem man einfach völlig durchdreht, wenn man nicht Krishna lenkt. Also ich habe es jetzt mal in kontemporärer Weise ausgedrückt, ich muss mal was Besseres finden. Wenn man, dass man betroffen ist und jammert und lamentiert, nicht dadurch, dass man irgendjemanden, also nicht, anyways, sondern man jammert, ich kann jetzt Krishna bewusst nicht werden. Durch dieses Lamentieren wird langsam der Wunsch in uns und die Entschlossenheit groß, wenn die Lamentation vorbei ist. Also jetzt reicht's mir. Jetzt werde ich wirklich tun, damit ich an Krishna komme. Es gibt nur eins, was man nicht in Krishnas Dienst beschäftigen kann. Wer weiß das? Purnamasi. Neid, genau. Svavesta heißt das, glaube ich, oder so, in Jugoslawisch. Nur Neid kann man nicht. Denn Neid ist es, was uns propelliert hat, befördert hat in die materielle Welt. Neid hat eine Frau. So wie man neidisch wird auf andere, bringt Neid kommt selten allein. Er bringt gleich seine seltsam gekleidete Frau mit ins Herz. Und das ist Pratishta. Dass man sich sehnt nach Ansehen. Och, ich muss gut sein. Der andere, es reicht nicht für einen neidischen Menschen, dass er den anderen, der taugt nichts. Nein, er muss selber jetzt das besser machen und gut machen. Und diese Frau, Neid und seine Frau, der Wunsch nach Anerkennung, legt sich einfach ins Herz rein und fängt an Sex zu machen, dass es nur so tobt. Und dann kommen zwei Zwillinge heraus, nämlich Gewalt, dass man anderen bös gesonnen und also dass man gewalttätig ist in Gedanken und schließlich, dass man anderen Böses will, dass man tatsächlich will, dass sie leidet oder dass sie etwas Schlechtes abkriegen. Diese Familie, nämlich Neid, die Sucht nach Anerkennung, Gewalttätigkeit und schließlich ein böser Wille, tanzen im Herzen herum und zerbrechen von, aus uns selber generieren. Wenn jetzt zum Beispiel ich sage, okay, ab morgen werde ich ein guter Devotee. Also ich nehme das Sonntagsfest mit, wo ich mich total also drei Teller mindestens und ab morgen dann faste ich das für ein Frühstück und dann werde ich ein guter Devotee werden. Dann geht mein ganzes, dann geht alles los. So geht das nicht. Den Wunsch, Krishnas Lotusfüße zu erreichen, heißt, den kann man nicht mal nach Tausenden von Geburten und Toten erlangen und zu vertiefen. Man muss erstmal den Wunsch generieren. Und zwar kann man diesen Wunsch generieren oder erzeugen, indem man anfängt, den Sadhan Bhakti zu befolgen, den Pfad der Regeln und Regulierungen, indem man anfängt, die Anweisungen des spirituellen Meisters zu befolgen. Erst dann ist man ein richtiger Mensch. Auf dem spirituellen Pfad, meine ich, weil es auch vorher hat ja zwei Ohren und zwei Nasenlöcher wahrscheinlich. Ich meine jetzt, dann erst ist man richtig situiert auf dem spirituellen Pfad. Dann entwickelt sich nach einer gewissen Zeit diese Treibkraft richtig. Dann ist die Treibkraft nicht mehr ausgerichtet, materiellen Zielen nachzugehen, sondern die Treibkraft treibt uns hin zu den Lotusfüßen des Herrn, weil wir uns es wünschen aus dem tiefsten Inneren unseres Herzens heraus. Hare Krishna, vielen Dank für eure Geduld zuhören. Ich hoffe, dass es mir gelungen ist, ein paar Themen zu vermitteln. Ich weiß bei der Heidelberger Zuhörerschaft das nicht immer ganz genau. In Russland war es so, da konnte man gar nicht mehr aufhören zu sprechen, weil die Bodhis einfach nicht vorher weggegangen sind. Wir hatten da Theater gemietet. Die haben Fragen gestellt bis tief in die Nacht hinein. Die waren so angeregt durch das spirituelle Thema, eben weil sie nicht das, was im Westen so leicht vorkommt, haben, nämlich, dass man alles so für garantiert nimmt, alles so sicher nimmt und alles so gewohnt sieht. Es ist da immer noch sehr ungewöhnlich, dass zum Beispiel ein Devotee zu Besuch kommt. Gut, Hare Krishna, habt ihr hierzu irgendwelche Fragen? Gadada. War es gut? Durch das Chanten. Mit den eigenen Bemühungen, also dass man sein spirituelles Horoskop rausfindet. Dies ist ein Missverständnis, was oft entsteht. Prabhupada wurde einmal in Bad Königstein, das ist ein sehr typisches Argument, bei einer Vorlesung Ähnliches befragt. Er sagte, der Fragesteller sagte, das Chanten ist doch wie eine Art Selbsthypnose, was einfach einen Menschen brach legt, oder nein, nicht brach, anbindet sozusagen und ihn, ja, er kann dann einfach nicht weitermachen, er ist einfach wie in einer Selbsthypnose, also wie ein hypnotisierter Mensch, untätig und nicht in der Lage, etwas zu tun. Prabhupada sagte darauf, nein, das Chanten ist keine, it is not self-hypnosis, but it is self-purification. Das Chanten ist also nicht Selbsthypnose, sondern ist eine Läuterung des Selbstes. Du solltest dem Bhakta sagen, das ist sehr nice, dass du aktiv werden möchtest und deine Möglichkeiten einsetzen willst. Das ist ein gutes Unterfangen. Aber es ist im Augenblick so, dass du die Möglichkeiten, die du hast, nicht richtig benutzen kannst, weil du nicht im ausreichenden Maße geläutert bist, sondern unter der Kontrolle von Unwissenheit und Leidenschaft viele Fehler in deinem Leben begehst. Wenn du jedoch chantest, wirst du diese materiellen Verunreinigungen lösen können und du wirst dann erst richtig loslegen können. Es ist klar, erst dann, wenn ein Mensch geläutert ist, kann er wirklich gesund leben. Zum Beispiel, wenn unser Blut von verschiedenen Giftstoffen beschwert ist und belastet ist, entwickeln sich oft Kopfschmerzen und Eiterbeulen und so weiter. Erst wenn deswegen muss das Blut geläutert werden, gereinigt werden durch Brennnesseltee oder was man da trinken kann. Fasten und so. Erst wenn ein Spiegel reingemacht ist, dann kann man in ihn reingucken. Genauso ist es mit, so musst du dem Bhakta sagen, deinem eigenen Leben. Erst dann, wenn du zu der natürlichen Position kommst, wo du frei bist von den Verunreinigungen des materiellen Daseins, dann kannst du richtig loslegen. Du läufst jetzt nur auf ein Achtel oder ein Neuntel Kraft. Und selbst wenn du diese Kraft versuchst zu vergrößern, indem du durch Astrologie und oder durch einfach deine Bemühungen versuchst, so viel wie möglich zu machen mit deinem Leben, wirst du immer nur auf halber Kraft gehen, weil du so verunreinigt bist. Chanten läutert ein. Nun würde ich ihm Beispiele geben. Den Bhakta. Schau dir Raghunath Goswami an, Haridas Thakur, Vilvamangala Thakur. Das waren Leute, die haben etwas getan. Die haben nicht einfach Selbsthypnose wie ein selbsthypnotisches Kaninchen, was von einer Schlange hypnotisiert ist, da gesessen. Die haben mit großer Entschlossenheit den Pfad des Wörterlebens begangen. Die bedingten Seelen haben manchmal ein Missverständnis über das Chanten, aber das kann man ihnen ja nehmen. Du hast also mit Abstand das beste Hemd, was ich je gesehen habe, bei dir in der Kumar. Also ich gucke schon die ganze Zeit. Sehr nice. Wenn ihr ein gutes Hemd sehen wollt, schaut euch bei dir in der Kumar an. Sehr gut. Also sehr gut. Nur im Ernst, ist wirklich gelungen. Thomas. Ja. Ja. Ja, ich kenne das. Ich weiß das, ja. Ja. Und die sich auch so unmöglich verhalten manchmal, nicht? Da sagt man, wie kann man sowas machen, fragt man sich. Hier unser Tatva Sandhava hat mir erzählt, gerade in der letzten Woche hat er zwei Tote gesehen, nur so beim Morgenspaziergang, beim Chanten. Einer lag da vom Stuttgarter Bahnhof in der Blutlache und einer, also war schon fast tot, dem zuckten nur noch die Hände, der lag auch da mit Kugeln im Gesäß und im Kopfe im Bahnhof in Essen, und vorm Bahnhof im Essen, wo der Bus parkiert war. Das ist schon wirklich Kali Yuga, nicht? Was macht man denn, wenn das auftritt? Ja? Ja. Du musst zunächst einmal sehen, dass der Zorn, da gibt es eine Fehlvorstellung, die wir haben. Wir denken, wenn wir den Zorn jetzt freien Lauf lassen, wir denken, das ist irgendwie gut, das erleichtert uns, das macht uns frei, dass wir einfach mal sagen, dieser, und dann kommen unsere Schimpfwörter von der Vergangenheit, nicht? Oder wir treten im Kami einfach gezielt ins Kreuz, ne? Sagen, Bäsch, das hast du jetzt davon. So, die Sache ist, wir können nicht glücklich werden, indem wir zornig werden. Zorn vergiftet uns. Man muss das einfach sofort stoppen, wenn es kommt, diese Art des Zornes auf die Persona non grata, die wir gerade getroffen haben. Ich meine, es gibt Sachen, das kann sich jemand der Buhverteilung konsequent entflieht in seinem Leben nicht vorstellen, was für Konfrontation, wie man da gefordert werden kann manchmal, wenn der das Buch wegnimmt und es dann irgendwas sagt, kommt es einem manchmal schon. Du sprichst von der Umwandlung, dass man diese Kraft nimmt. Also ich persönlich habe es immer so gemacht, wenn diese Situation auftrat, habe ich einfach ein bisschen pausiert und habe hier, also zum Nachdenken pausiert und habe versucht, die richtige Einstellung zu finden. Ich habe einfach gemerkt, mir vorgestellt, du bist jetzt im Kali Yoga und du hast gerade eben wieder gemerkt, wie diese Kali Yuglinge reagieren. Es war gerade wieder ein Beispiel. Du bist selber aus dämonischen Schoß gezeugt oder dämonisch beeinflussten Prinzipien gezeugt worden. Du hast diese Eigenschaften auch in dir. Deswegen wirst du jetzt so zornig und so weiter. Und dann einfach denken, ich will hier aber raus. Ich möchte etwas tun. Und der beste Art ist, dass ich einfach den Service, den ich bekommen habe, ausfülle. Und dann wirst du sehen, wenn du einfach merkst, nicht, dass mich hat jetzt jemand verletzt oder mir hat jetzt jemand etwas Böses gesagt, sondern indem du merkst, wir sind hier mitten im Kali Yuga und ich habe auch von diesen Eigenschaften eine gehörige Dosis mitgekriegt. Indem du das registrierst, das ist durch den Samen meines Vaters in mich, in meine Mentalität hineingespritzt worden. Wenn du so denkst, dann verstehst du, dass du etwas tun musst jetzt, um frei hiervon zu werden. Du kennst mit anderen Worten nicht mehr gegen die Person, sondern gegen diese schlechten Einflüsse, die du auch in dir selber weißt. Du wirst demütig und gehst voran mit größerer Entschlossenheit. Aber wenn wir, es ist so leicht, einfach zu sagen, ja, das ist nur dieser Ruhrpottler da, der sich wahrscheinlich nicht mal unter den Achseln gewaschen hat heute Morgen, nicht? Und dieser Schmutzwink, da macht man sich so leicht und kommt auf so eine schiefe Bahn, weil man gegen eine bedingte Seele, die genauso arm dran ist, wie wir es mal waren, einfach da etwas macht. Der ist ja völlig unter der Kontrolle von Leidenschaft, wenn er das tut. Man merkt das ja manchmal, wie diese Leute, wenn sie so kommen, tatsächlich, da ergreift etwas über sich. Die werden so gemein und so fies, dass sie sich zum Teil selber, wenn sie das Buch dann zu Hause haben, was habe ich denn gegen den armen Hare Krishna? Ist ja fürchterlich, wo ich dran nicht hier bin. Ich habe das gestern gesehen, wir waren am Telefonieren und da kam eine, die hatte so viel, die wollte also unbedingt auch telefonieren. Und ich war mal wieder die Nummern durch am Telefonieren. Das dauerte also. Und sie war in Eile. Und ich auch. Sie sagte, kann ich nicht dazwischen immer so lange telefonieren hier? Habe ich gesagt, das geht jetzt nicht. Es ist ein dringender Termin, den ich wahrnehme. Gedulden Sie sich, ich kenne das auch, wie es ist, unter Druck zu sein. Das muss man einfach kontrollieren. Den Geist. Und die hatte das, weil das kam echt, also ich war so beschäftigt, ich konnte mir keine Gedanken über eine Formulierung machen, es kam einfach raus, so zwischen der Arbeit. Das muss man einfach kontrollieren, das muss man in den Griff kriegen, habe ich gesagt und weiter telefoniert in Eile. Und danach hat sie sich entschuldigt, hat gesagt, wollen Sie jetzt noch einen anderen Telefonanruf machen? Machen Sie es gerne, bitte. Nein, ich muss jetzt weiter. Bitte! Wirklich nicht, ich muss jetzt weiter. Und dann hat sie mir noch 30 Pfennig gespendet. Man muss die Situation erkennen, die haben sich nicht in der Gewalt, die sind unter der Kontrolle Mayas in diesem Augenblick. Gut. Rajendra, wo hast du das Hemd her? Brasilien. Da müssen wir unbedingt schreiben für unseren Tempelshop. Bitte. Ja. Das Wichtigste ist, dass du herausfinden musst, wo ist er interessiert. Es ist manchmal sehr wichtig, dass, bevor man diesen Punkt nicht herausgefunden hat, sollte man sehr verhalten predigen, da das, was wir zu sagen haben, sehr oft sehr neu ist und von den Menschen abprallt. Nicht? Es ist dann wie ein gut gemacht, meint er, ja, wir haben da etwas, es ist wie ein Ratschlag. Das Wort Ratschlag, das habe ich also von Martin gelernt. Martin hat gesagt, wenn man jemanden mit einem Rat schlägt, verstehst du? Das ist nicht angenehm. Ratschlag, das Wort, also ich will jetzt das nicht unnötig in die Länge ziehen, weil das so ein verbal ist. aber das ist schon bewusst so formuliert worden. Da ist was dran. Ratschlag. So soll das Predigen nicht sein. Man muss rausfinden erstmal, wo ist jemand wirklich interessiert. Und wenn du den Punkt gefunden hast, dann
kannst du da unbegrenzte Mengen an Philosophie reinkippen. Du kannst das ganze Bhagavatam reintun, wenn du diesen Weg gefunden hast, weil er das dann hören möchte und das interessiert ihn. Das ist, was man lernen muss. Ergibt das Sinn für dich? Du musst ihn wirklich dort begegnen, wo er es interessiert. Denn deswegen lieber du machst beim Predigen ein bisschen Smalltalk am Anfang, indem du diese ganz großen Aussagen wie Hingabe zu Gott, das sind ja die schweren Dinge, die schwierig zu verdauen sind für jeden von uns, selbst für uns immer noch, ein bisschen zurückhältst und vielleicht ein bisschen, ja, präsentierst nur so drei Erscheinungsweisen und Indien ist so nice, Vrindavan, Yamuna, Tempel, Prasadam schmeckt gut, vegetarische Ernähren und so weiter. Indem du so im Vorfall bist und plötzlich fragt er, sagt er, du, meine Freundin ist weggelaufen und ich habe so große Anhaftung. Und er hasst es. Ja, Anhaftung. Und dann gehst du los über das Thema Anhaftung. Und dann kannst du, dann bist du im Punkt und du wirst sehen, oh ja, danke, das hat mir so geholfen, das war so gut, was du gesagt hast und so weiter. Plötzlich, aber wenn du davor irgendwie, man muss die Lust kontrollieren und solche Dinge, der muss erst selber, muss er ein Interesse zeigen und dann kann man reingehen. So richtig meine ich. Davor muss man ein bisschen angenehm predigen, angenehm eine Worte gebrauchen, wie ein Gentleman sozusagen sein. Also richtig loslegen. Mit Predigen meine ich jetzt, wo der göttliche Funken überspringt. Nicht dieses Smalltalk, sondern es ist so eine bestimmte Phase, die jeder Prediger kennt. Die zum Beispiel ein Kirtanier kennt das. Kirtanier ist jemand, der sehr gerne Kirtan macht. Es ist plötzlich das Mahaprabhu da. Es ist plötzlich kommt es da. Das ist so der. Oder jemand, der schreibt, der ein Schreiber ist, plötzlich ist die Inspiration da. Oder jemand, der auf Sankirtan geht, plötzlich ist Mahaprabhus Mercy raus und die Bücher gehen raus. Und selbst wenn sie nicht rausgehen, ist man einfach auf dieser spirituellen Ebene. Kennt ihr das? So auch beim Predigen muss man einfach warten. Und dann plötzlich ist da und dann geht's los. Und dann betet man kurz noch zu Chaitanya Mahaprabhu, bitte, dass ich jetzt bloß das Richtige sage und vor lauter Enthusiasmus nicht das nicht so richtig präsentiere. Ja. Aber welcher? Ja. Ja, das ist eine Formulierung aus dem Bhagavatam, Bhavishya. Und zwar aus dem zweiten Kapitel. Dies kommt vor in den Chatur Shlokis, diesen vier Kernversen des Bhagavatams. Da heißt es, jemand, der diesen Weg geht, muss sowohl direkt als auch indirekt ihn gehen. Direkt ist klar, chanten, den Devotional Service auszuführen, entsprechend der Unterweisung, Shravanam zu betreiben und so weiter. Das ist, ich glaube, indirekt ist mehr das, was noch nicht so klar ist. Mit indirekt ist gemeint, dass man sich über die Hindernisse informiert, die es auf dem Wege gibt. Indirekt zum Beispiel ist, wenn wir darüber sprechen, wie dieser Ozean oder dieses materielle Welt wie ein Ozean ist, in dem Krokodile und Haifische der Lust und des Zornes schwimmen und uns Gefahr machen. Das ist ja nicht direkt über Krishna. Es handelt nicht direkt um Krishna. Es geht hier um die materielle Welt und um die Hindernisse, die wir auf dem Wege zu Krishna überbrücken müssen. So, diese indirekte Diskussion ist wichtig. Als eine der Symptome des Wissens wird in der Bhagavad Gita gesagt, Janma Mrityu Jaravyadi Dukha Dukeshu Darshanam. Das heißt, dass man die Leiden von Geburt, Alter, Krankheit und Tod sieht, darüber spricht. Das ist hilfreich. Es ist nicht, dass das schlecht ist. Die Materialisten sagen, ach, sei doch nicht so negativ. Klar werden wir alt, aber jetzt sind wir jung. Be here now. Sei hier jetzt. Sei jetzt hier. Noch mal so sprechen, du wirst mal alt werden. Das ist jetzt nicht immer so, dass du immer so jung daher trudelst, nicht? Du musst dir ein bisschen Gedanken machen, was du mit deinem Leben anfängst. Das ist indirekt. Über Hindernisse. Zögern, zaudern ist ein anderes Hindernis. Widerspenstigkeit ist ein anderes. Wir müssen diese Dinge erkennen und mit den geeigneten Mitteln zu also lösen. Das ist indirekt. Martina? Das hat mir mal eine Mate, die gesagt, die frisch geheiratet wird. Jetzt bin ich nur noch am Streiten und das Schlimmste ist, ich bin so wahnsinnig angehaftet. Nicht an der, so eine arme, bedingte Seele. Das ist schon wahr. Prabhupada sagte zu diesem Thema einmal, man muss verstehen, dass man keine Frau ist. Nun, sicherlich, also du sprachst von bestimmten Mentalitäten einer Frau, ein bisschen Ruhe, unsteten Geist, der kann von Himmel hoch jauchzend zu Tode betrübt, innerhalb von 5 Minuten gehen und so weiter. Es gibt übrigens, ich möchte das sehr balanciert beantworten, diese Frage, das ist auch bei Männern sehr oft zu sehen im Kali-Yuga. Die Männer im Kali-Yuga sind gar nicht so männlich, wie sie in den vedischen Schriften beschrieben werden. Die sind durch ihre maßlose Anhaftung, haben sie das, die Eigenschaften des anderen Geschlechtes nicht nur im Gesichtsausdruck, aber im emotionalen Kostüm verwirklicht oder angenommen. So, jetzt diese Art, die als weiblich bezeichnet wird in unserer Philosophie. Man kann es nur jemandem verstehen, man ist keine Frau, aber ich bin jetzt nicht in diesem Körper einer Frau, ich kann dazu nicht so viel sagen, wie man das machen muss. Man muss transzendieren. Das muss man auch im männlichen Körper machen. Im männlichen Körper gibt es auch sehr schlechte charakteristische Eigenschaften. In jedem Körper gibt es das. Und man muss einfach Krishna bewusst werden. Was sind die Chancen einer Frau in diesem Körper? Genau die gleichen wie in einem anderen Körper auch. Der Pfad des Krishna-Bewusstseins, wenn er richtig ausgeführt wird, bringt einen nämlich auf die Stufe, wo man diese Dinge transzendiert. Selbst, das ist jetzt das Wichtige, bitte hört hier nochmal zu und stellt noch nicht auf Prasadam bei euch in der Aufmerksamkeit. Selbst wenn man mit Gedanken noch in Maya ist oder auch zu tun hat mit seinen psychologischen Besonderheiten, sagen wir mal, wenn man einfach richtig situiert ist, richtig verankert ist und richtig handelt, wird das verziehen. Wird darauf nicht geachtet durch Lord Chaitanyas Barmherzigkeit. Bhakti ist etwas, was nicht unbedingt bedeutet, dass man alle, nur vorzügliche Voraussetzungen hat. Bhakti kann man tun in verschiedenen Umständen, in denen man sich befindet, auch mentalen Umständen. Deswegen kann man nicht erwarten, dass ein Devotee, dass jeder Devotee unbedingt total bestimmte Eigenschaften hat. Krishna sagt das ja in der Bhagavad Gita. Auch wenn man Devotee manchmal Tätigkeiten ausführt, die nicht gut sind, muss er als Heiliger angesehen werden. So stark ist die Bhakti. Die existiert mit anderen Worten auf einer anderen Ebene. Es gibt so viele Unterweisungen dafür, dass man einen Bhakta nicht mit gewöhnlichen Augen sehen kann. Auch wenn der Tätigkeiten tut, die sind einfach far out. Zum Beispiel Kalidas hat gewürfelt. Hat unglaublich gewürfelt. Und so weiter. Die Bhakti ist auf einer anderen Ebene angesiedelt. All together. Du kannst als eine Mataji durchaus Bhakti entwickeln. Und du merkst vielleicht noch, oh mein Mataji-Geist. Typisch. Naja, kennen wir ja schon. Einfach weitermachen. Nicht? Und dann bist du in der Bhakti Sache schlimm wird, wenn du auf diese psychologischen Eigenschaften, wenn du dich total damit befasst und gefangen wirst und den Pfad der Bhakti aufgibst, um in irgendwelchen anderen Ebenen dich dann aufzuhalten. Das, was ich dazu sagen kann. Purnamasi. Ja. Pradyumna und Vasudev. Ich würde dir das gerne sagen, aber ich muss es nachlesen. Es steht in den Kapilas Unterweisung. Mich interessiert es selber. Ich werde es nachlesen. Heute kann ich nicht versprechen. Vielleicht dann und dir das dann aufschreiben, wo du es nachlesen kannst. Eine kurze Notiz geben. Ja? Ich habe es leider vergessen im Augenblick. Es wäre aber interessant. Ja, du hast das schon. Ja, da. Ich muss erstmal den ersten Durchgang machen. Petra, danke dir, Petra. Ja, es ist mit dem Autofahren, das ist auch wichtig, dass man keinen Unfall macht. Das ist auch wichtig. Gestern zum Beispiel sind wir mit Volldampf über die Autobahn gefahren. Und wir fahren mit einer Riesengeschwindigkeit auf eine Yacht zu. Und zu, ja, die wurde auf den Anhänger gezogen. Nicht? Und ich bin da so am Channel und denke, das muss er doch merken, der Fahrer. Das muss er doch merken, der Fahrer. Das muss er doch merken, denke ich. Und er merkt es nicht. Und sagt, Vorsicht, was junges Blut. Und dann hat er noch gerade unsere ABS-Bremse gekriegt und eine Leitgink. Habe ich nicht gesehen, tut mir leid. Das war eine halbe Stunde, konnte ich nicht mehr richtig chanten. Also, hast du mich gesehen, du fährst Auto? Das muss man doch sehen, wenn man auf eine Yacht zufährt. So groß. Nein, ich habe in den Rückspiegel geguckt. So, ist auch wichtig, über Autofahren sich zu unterhalten, manchmal. Also zumindest, wenn man es darum geht, vor sich zu schreien. Die Sache ist, wenn das Autofahren für den Dienst für Krishna ist, ist wichtig, aber natürlich, man sollte da nicht stehen bleiben. Du fragst, wie soll man über Krishna erzählen? Ja, Petra, wie erzählst du über Prasadam? dich interessiert das Thema. Und man spürt sofort, wenn du anfängst über Prasadam, also über ein Thema, was dich interessiert, wir wollen es nicht auf dieser Ebene behandeln, spürt man sofort, es ist echt, es ist nicht gekünstelt. Geht sofort da rein. So, wenn jemand anfängt, über Krishna zu erzählen, und das ist echt, ist denn sehr nice. Krishna Chetraprabhu hat davon berichtet, wir sind zusammengereist mit einem Devotee, Ayodhya-Pati, der hat wunderschöne Goni-Thai-Dedis. Die hat er immer mit, die nennt er My Transcendental Boys, nicht? Die bringt er überall in seinem Koffer mit. Und bei Puja fängt er manchmal an, so über Krishna zu erzählen. Und du merkst, das ist echt, das ist schön, weil er badet jetzt seine Goni-Thais und ist da ein Goni-Thai-Bewusstsein drin. Und nee, das ist gut, wenn der, aber man kann nicht so künstlich anfangen, wenn man nicht ein Interesse dafür hat. Denn sprich doch über die Dinge, die dich interessieren im Krishna-Bewusstsein. Der Kirtan neulich war so schön, zum Beispiel. Dann ist es echt und du wirst sehen, wie ein sehr schöner Austausch zustande kommt. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur behandelt diese Fragestellung in seinem Kommentar zum Trinadapi Shloka, zu dem Vers, wo uns gesagt wird, demütig zu sein. Er sagt, wenn man aber falsch spielt, demütig zu sein, ist das eklig. Ich kenne die das so. Nicht, ach komm, jetzt sagt man denn so, so auch wenn man falsch so auf so einer Ebene über Krishna spricht, und hast du gehört, an der Yamuna und Krishna mit der Flöte, nicht, das ist dann nicht richtig, das spürt jeder. Ich spreche über Dinge, die dich interessieren. Und da sind Dinge, sicherlich. Und das ist das Gute, wenn man mal eine Pilgerreise mal macht nach Yamuna. Jetzt nicht, dass jetzt jeder morgen pilgern muss, sondern wir haben ja Pilgerreisen zur Gopurnima-Zeit zum Beispiel. Wenn man dann kommt und diese heiligen Orte sieht und da über Krishna hört, das geht ganz anders rein. Ist total anders. Plötzlich wird Krishna sehr real. Man sieht den Baum, wo er runtergesprungen ist und man sieht ihn so. Und er ist ja da runtergesprungen. Versteht ihr? Und er springt doch immer da runter. In seinem Aprakat-Lila, in seinem unmanifestierten Lila. Und wenn man dann hört von großen Devotees darüber, dann weiß man, es gibt wirklich Krishna. Das ist dann völlig klar. Und dann denkt man darüber nach, wie Krishna wohl, wenn man einschläft, wie Krishna wohl von dem Baum runtergesprungen, wie hoch das wohl gewesen ist. Und ist er mit dem Köpfer rein oder mit dem Fußsprung? Nicht? Und man ist dann brennst an dem Thema interessiert. Und dann stellt man die Frage und dann sagt dann Sanatan Goswami, hat dann irgendwo geschrieben, wie Krishna genau reingesprungen ist, um uns zu helfen zu meditieren. Und plötzlich ist man drin in der Thematik. Schließlich wird die Erinnerung an Krishna, zunächst einmal kommt die Erinnerung, so wird gesagt, man sollte Krishna erinnern erstmal. Dann kann man auch darüber sprechen. Die Erinnerung sollte zuerst, indem man versucht, sich zu erinnern. Zum Beispiel, du hast bestimmte Dinge aus dem Krishna-Lila gehört. So bevor du jetzt anfängst zu sprechen darüber, erinnere dich darüber, denk darüber nach, ans Kaliya-Lila, an verschiedene Lilas, denk darüber nach. Ich habe einen Nektar-Schüler in Belgrad, der ist erst 13 Jahre alt, ist also sehr versehrt, heißt er, ist der Bruder von Sadhu Darshan. Sehr nice, Anibodhi. Boah, das ist ein, der ist aus dem letzten Leben schon Weishnav gewesen, das ist ganz offensichtlich. Der schreibt, also ich denke, am Morgen denke ich, lese ich eine Geschichte aus dem Krishna-Buch und am Abend, das ist mein Lesepensum, der ist noch kleiner, also der kann noch nicht so viel Philosophie, der liest aus dem Krishna-Buch und dann denke ich darüber nach, wie das war über den ganzen Tag. Das ist das eigentlich in Ordnung so? Und ja, kann man sagen, herzlichen Glückwunsch, soweit möchte ich auch mal sein. So, das ist, das ist, erstmal denkt man, erinnert man sich so, dass man den Geist fixiert auf etwas, und dann kommt die Erinnerung an Krishna automatisch. Wie bei Prabhupada, was immer er gesehen hat, sofort hat er das mit Krishna in Bezug gesetzt. Gut. So, das ist jetzt die zweitletzte Frage, danach kommt Gadadha und dann sind wir fertig. Ja. Das bleibt denn im Geist drin, diese schmutzigen Worte, die sie gebrauchen, ne? Ach so. Ja. Du sprichst von einer Thematik, die sehr wichtig ist für einen Devoti. Wenn der Prediger Gemeinschaft hat mit den bedingten Seelen, kann er beeinflusst werden dadurch. Deswegen hat Brahma bei der Schöpfung der materiellen Welt, wo er diese Neigung wie Lust und Zorn geschaffen hat und auch Dämonen aus ihm hervorging, immer zu Krishna gebetet, dass er ihn beschützen möge. Das, was du ansprichst, ist nicht ein Thema, was sich jetzt neu in der Sankirtan-Bewegung ab 1966, also als Prabhupada in den Westen kam, ergeben hat. Das ist ein Thema, was so alt ist wie das Universum. Wie kann man, wenn man Gemeinschaft hat mit unreinen Menschen oder mit unreinen Einflüssen, trotzdem stetig bleiben? Das ist ein sehr altes Thema. Und die Antwort wird gegeben, das ist jetzt die spezifische Antwort für Prediger wird gegeben, dass wir auf zweierlei Gleisen fahren müssen. Erstmal dem Bhagavad-Vidhi, das ist, was du auf der Straße tust, du verteilst transzendentale Literatur zu den bedingten Seelen, das ist ein Service des Predigens, der Verbreitung, und dann kommt der Pancharatrikri-Vidhi, das sind, dass man die Regeln und Regulierungen des hingebungsvollen Dienstes ausführt. Deswegen ist es für Sankirtan-Devotis sehr wichtig, wenn sie, denn nachdem sie ihre Route gefahren sind, in den Tempel kommen, zurückkommen, dass sie bemüht sind, rechtzeitig aufzustehen, an den Artis teilzunehmen, einen Vaishnava-Austausch zu pflegen, das ist nicht so sehr, das ist immer noch, das ist Bhagavad-Vedi, dass sie einfach so ein bisschen Kultur dann kriegen und einen Boden kriegen. Das ist ja auch für uns als Prediger absolut wichtig, wenn man so eine für 3 Wochen unterwegs ist irgendwo und Predigerprogramme gibt, eins nach dem anderen und mit so vielen Menschen zu tun hat. Manchmal Prediger, die dann so direkt auch mit der Mentalität der Leute zu tun haben, dass sie nicht nur für 2 Minuten zu denen sprechen und ihnen ein Buch geben, sondern für eine Stunde mit denen sprechen und zu denen predigen und sich alles anhören. Die gehen dann manchmal machen 3 Tage einfach intensiv Shravanam und Kirtanam. Auf Sankirtan haben wir es aber so, dass wir das ständig machen, was viel besser ist. Ihr habt ja ein bestimmtes Programm, das Sankirtan-Programm. Ich glaube, ich weiß jetzt nicht genau, welches Programm deine Gruppe hat, aber ich weiß, dass in Deutschland das Programm sehr spirituell ist bei den Sankirtan-Devotis. Das ist sehr, sehr wichtig. Da ist dann die Zuflucht. Und wenn du diese Zuflucht hast, wirst du merken, wie dein Geist wie diese Dinge nicht so tief in den Geist reindringen, sondern einfach abgleiten an irgendeiner Stufe. Wenn du jetzt aber merkst, dass doch Dinge tief in den Geist reindringen, was immer wieder vorkommt, wenn das bei Brahma vorkommt, brauchen wir nicht äußerst schockiert zu sein, wenn das bei uns vorkommt. Dann solltest du dich Devotis anvertrauen, solltest sagen, ich habe da diese Problematik, da kommt diese spezifische Art von Gedanken immer wieder, und sollst ein bisschen Zuflucht bei Devotees suchen. Das hilft einem nämlich sehr, wenn man meistens einen guten, sich aufgehoben fühlt in einem guten Austausch mit Devotees, dann hat man eine innere Stabilität, vor der das leicht abgleitet, von der das leicht abgleitet. Aber ganz wichtig ist, ich finde, du solltest diese Thematik so angehen, nicht so sehr, was macht man, wenn es geschehen ist, sondern wie vermeidet man es, dass es geschieht. Da musst du einfach die prophylaktisch heißt vorbeugend, vorbeugende Methode nehmen, dass du einfach bei diesem Sankirtan-Programm Zuflucht nimmst. Und da muss man sehr wichtig sein. Ich weiß einmal, als ich auf Sankirtan war, das war, wo wir mit Bhakti Bhushan Swami, der war mein Gruppenleader, waren wir in Passau gewesen, in der Jugendherberge. Und ich fühlte mich spirituell sehr schwach damals. Und zwar merkte ich, denn das lag daran, weil mein Körper so wahnsinnig erschöpft war. Beim jedem Chanten war ich schon eingeschlafen, schon so wie ich nur das erste Ha hörte von Hare Krishna, war ich schon weg vor Müdigkeit. Und irgendwann so am Ende der Woche dachte ich, also mir reicht das total. Ich werde zurückgehen zu Schloss Reddershof, ich werde zu Chakravarti gehen und sagen, ich gehe nicht mehr auf Sankirtan, ich spüle die Töpfe, fertig. Und da kann mich keiner von abbringen. Und später dann merkte ich, und ich blieb dann kurz zu Hause, also im Tempel, und habe dort Service gemacht. Das ist nämlich auch manchmal eine Notbremse. Manche Sankirtan-Devotees, ist gut, wenn die von Sankirtan rechtzeitig wegkommen, wenn sie es zu sehr beeinflusst, und einfach mal eine Woche Deity-Worship machen oder im Deity-Vorraum, wenn man noch nicht die Zweiteinweihung hat oder ein Bhakta ist. Nicht, dass man wieder eine innere Stabilität aufbaut. Und wenn du aus Müdigkeit nicht an dem Programm teilnehmen kannst, dann raste halt mal bis 10 Uhr morgens. Ich sage einfach, ihr müsst mich entschuldigen, ich muss einfach was nachholen. Nicht, das gibt's auch. Es ist sehr wichtig, dass das nicht in den Devotee-Geist reingeht. Wenn man es zu lange erlaubt, dass das sehr tief geht, oder schließlich, dass man merkt, ich habe ja jetzt materielle Wünsche und bin konfus im Geiste und so weiter. Wenn das zu tief ist, muss man es wirklich rausbringen. Muss man ein bisschen genesen, ein bisschen mehr lesen vielleicht. Erst auf Sankirtan, es gibt da Möglichkeiten auf Sankirtan. Man braucht nicht gleich in den Tempel zu gehen. Es ist besser, man steht es aus während seines Services. Man kuriert sich dabei. Also Profi, aber wenn du einigermaßen stabil bist, und ich glaube, du siehst nicht aus wie eine unstabile Sankirtan-Devotee, dann musst du dir verstärkt jetzt Gedanken machen über diese prophylaktische, diese vorbeugende Richtung. Prabhupada sagte dazu, wenn wir predigen, gehen wir in ein infiziertes Gebiet. Und damit wir nicht angesteckt werden, müssen wir spirituell gesund sein. Nicht? Wenn ich zum Beispiel in meinem jetzigen, oder diesen, was ich schon ein halbes Jahr habe, in diesem Gesundheitszustand, irgendwo zu einem besuche, der die Grippe hat, dann bin ich sofort finished. Man muss sich aufbauen gesundheitlich, wenn man in ein Grippegebiet reingeht, sonst ist das also sehr schädlich. So muss man jeder Devotee spiritual fit sein, um seinen Service auszuführen. Sonst ist es, wird er in Kontakt mit der materiellen Energie sehr schnell verwehrt werden. Es geschieht sehr schnell. So, gut. Jetzt hatten wir gesagt, Gadara hat die letzte Frage und damit sind wir dann zu Ende. Die Woche sozusagen. Ja. Ach so.
war immer was, aber es war nicht so gut. Ja, ja. Krishna ist eine sehr barmherzige Person und er sieht grundsätzlich nur, wenn du dich ihm näherst, das Maß deiner Hingabe, was du hast. Wenn es, er sieht nicht so sehr deine materielle Verunreinigung, es sei denn, du hast große Vergehen gemacht. Vergehen ist schlimm, aber sonst sieht er das Maß deiner Hingabe. Du kommst manchmal zu ihm und hast vielleicht in deiner Puja, sagen wir mal, ja, irgendeine Zahl, 25% Hingabe, dann nimmt er diese 25%. Du hast vielleicht 75, bist du, denkst du schon an die nächste Stadt, oder du denkst, dass du dich mal wieder mit Tattwa in die Wolle gekriegt hast, und so weiter und so fort. Aber Krishna nimmt diese 25%. Wenn du am nächsten Tag kommst und du hast 30 oder 40 oder noch mehr Prozent, dessen ist, was Krishna nimmt. Krishna achtet nicht, das ist seine Eigenschaft. Sie sieht, wie großmütig und was für ein barmherziger Herr Krishna ist, nicht auf diese Dinge. Bhava Grahi Janadana heißt er in dieser Form. Der Herr, der die Haltung seines Devotis annimmt, was immer da ist, was immer wir zu opfern haben. Es heißt auch, dass diese schlechten Sachen, angenommen, du hast 25% Hingabe und dann ist da 5% schlimme Maya und 7%